Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort und 24. Teil unserer Predigtreihe zur biblischen Heilsgeschichte lesen und hören wir heute auf das ganze Kapitel 1. Mose 23. Ich lese uns auch das ganze Kapitel. Und die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. Das waren die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb zu Kirjat Arba, das ist Hebron, im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Heth. Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch, gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Da antworteten die Söhne Heth dem Abraham und sagten zu ihm, höre uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns, begrabe deine Tote in dem auserlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben. Da erhob sich Abraham und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Söhnen Heth. Und er redete zu ihnen und sagte, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und legt Fürsprache für mich ein bei Ephron, dem Sohn Zohars, dass er mir die Höhle Machpela gebe, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes liegt, zum vollen Kaufpreis gebe er sie mir, zu einem Erbbegräbnis in eurer Mitte. Ephron aber saß mitten unter den Söhnen Heth, und Ephron der Hethiter antwortete dem Abraham vor den Ohren der Söhne Heth, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren, und sagte, nein, mein Herr, höre mir zu, das Feld schenke ich dir und die Höhle und die darauf ist, schenke ich, vor den Augen der Kinder meines Volkes schenke ich sie dir, begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und redete zu Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sagte, ach, wenn du doch auf mich hören wolltest, ich gebe dir den Kaufpreis des Feldes, nimm ihn von mir an, dass ich meine Tote dort begraben kann. Da antwortete Ephron dem Abraham und sagte zu ihm, mein Herr, höre mich an. Ein Land von 400 Schekel Silber, was ist das zwischen mir und dir? So begrabe deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog dem Ephron das Geld, wörtlich das Silber, dar, von dem er vor den Ohren der Söhne Heth geredet hatte, 400 Schekel Silber, wie es beim Händler gängig ist. So viel das Feld Ephrons, das bei Machpela gegenüber von Mamre liegt, das Feld und die Höhle, die darauf war, und alle Bäume auf dem Feld, innerhalb seiner ganzen Grenze ringsum, als Besitz an Abraham vor den Augen der Söhne Heth, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren. Und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Feldes von Machpela gegenüber von Mamre, das ist Hebron im Land Kanaan. So fiel das Feld und die Höhle, die darauf war, von den Söhnen Heth an Abraham als Erbbegräbnis. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Sarah stirbt. 127 Jahre alt war sie geworden. 37 Jahre lang hatte sie den sehnlichst erwarteten Sohn Isaak noch bei sich haben dürfen. Sie stirbt in Kirjat Arba, das ist Hebron. Hier befinden sich bis heute die Patriarchengräber. Ums Jahr 27 vor Christus ließ Herodes der Große dieses gewaltige Bauwerk an der Stelle errichten, an welcher nach Überlieferung die Gräber von Abraham, Isaak, Abraham, Sarah, Isaak, Rebekka und Jakob und Lea waren. Auffällig ist sofort die deutliche Ähnlichkeit zur Klagemauer in Jerusalem, die ebenfalls unter Herodes dem Großen erbaut worden war. Die Kreuzfahrer haben dieses Bauwerk später ergänzt und wohl ab dem 10. Jahrhundert wurde es nach der Eroberung durch die Muslime als Moschee benutzt. Hier dürfte der Ort sein, in dem die mutmaßlichen Gebeine Abrahams aufbewahrt werden. Insgesamt befinden sich 6 Gräber in diesem Objekt, einfach so mal zur Information. In der Mitte Abraham und Sarah, oben Isaak und Rebekka, unten Jakob und Lea. Absurderweise wurde Machpela, das Grab der Erzväter Israels, in diesem Sommer von der UNESCO zum palästinensischen Weltkulturerbe erklärt. Damit wird, wie jüngst schon beim Tempelberg in Jerusalem durch die UNESCO geschehen, die jüdische Geschichte des Landes Israels geleugnet. Die antisemitische und letztlich satanisch-antichristliche Haltung der UNESCO und der UNO treten ein weiteres Mal überdeutlich zutage. Also es ist manchmal überraschend, in welcher Dreistigkeit hier Geschichtsfälschung betrieben wird durch entsprechende Einrichtungen. Kommen wir damit zum Geschehen selbst. Überraschend ist, wie wenig die Bibel über den Tod Sarahs berichtet. Vers 1 stellt fest, dass sie 127 Jahre alt wurde. Vers 2 sagt uns, dass sie stirbt und Abraham um sie trauert. Im Rest des Kapitels, 18 Verse lang, geht es um den Erwerb der Begräbnisstätte. Wir sehen ein ins Detail hineingeschildertes Handeln, Ringen um diesen Ort. Und ich habe das Predigtthema bewusst gewählt. Ihr habt es gesehen, Abraham gräbt sich in der Verheißung Gottes ein. Abraham gräbt sich in der Verheißung Gottes ein. Darum geht es im letzten Grunde bei diesem 18 Verse langen Ringen darum, dass dieser Ort in seinen Besitz zum Erbbegräbnis übergeht. Und ihr merkt, wenn ihr zugehört habt, wie formal das alles miteinander beschrieben wird und wie oft betont wird, dass das vor den Ohren des Volkes und des Landes im Tor der Stadt alles geschieht, um die eindeutige und unanfechtbare Rechtlichkeit und Verbindlichkeit dieses ganzen Vorgangs vor dem Volk der Hethiter, vor den Zuständigen des Landes darzulegen. Warum wird der Tod nur so kurz erwähnt? Der Tod hat in der Bibel nicht die dramatische Bedeutung wie in unserer heutigen materialistischen und gottlosen Gesellschaft. Wo es über dieses irdische Leben hinaus keine Hoffnung gibt, da nimmt der Tod die Rolle des endgültigen Vernichters des Lebens ein. Das zeigt sich auch bei der ideologisch bedingten Diskussion um die Todesstrafe. Sehen wir ganz deutlich unsere individualistisch-neuzeitliche Prägung im Unterschied zur Bibel. Die Bibel kennt die Todesstrafe ganz selbstverständlich und befürwortet sie auch im Neuen Testament als legitimes Mittel der Obrigkeit gegen den Übeltäter, ganz klar in Römer 13 beispielsweise. Die Obrigkeit hat das Schwert, den Übeltäter zu richten. Denn die Bibel weiß, dass es für jeden von uns nach dem Tod weitergeht. Deshalb hat der Tod nicht diese Bedeutung. Der Tod selbst ist nicht das entscheidende Problem. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wie und wo geht es nach dem Tod für uns weiter? Wartet der Himmel oder wartet die Hölle auf uns? Das ist in der Bibel der Punkt. Nicht die Frage, ob unser Leben auf dieser Erde 30, 50, 80 oder 100 Jahre dauert. Der Tod selbst tritt gegenüber der Frage, wie und wo geht es für uns nach dem Tod weiter, an Bedeutung ganz deutlich zurück. Bei der Todesstrafe geht es übrigens in der Bibel auch weniger um die Bestrafung des Übeltäters, als vielmehr um den Schutz der Gesellschaft vor dem Bösen. Dieser Aspekt sollte auch heute wieder viel höhere Bedeutung erfahren. Wir erleben im Grunde das Gegenteil. Vor lauter Mitleid mit dem Täter, der selbst als Opfer betrachtet wird, wird der Gesellschaft eine fortlaufende Belastung auferlegt und die Opfer, die wirklichen Opfer, treten offenbar oft gegenüber der Vorzugsbehandlung der Täter in den Hintergrund. Nur mal so ganz kurz. Dass dieser Aspekt, wie jeder andere, auch missbraucht werden kann, dass es eigentlich um den Schutz der Gesellschaft gehen sollte, und insbesondere von totalitären Systemen missbraucht werden wird, das versteht sich dabei ganz von selbst. Das ändert nichts an seiner grundsätzlichen Berechtigung, denn alles kann schließlich missbraucht werden. Das nur in Kürze, um deutlich zu machen, wieso die Bibel so schnell über den Tod Sarahs hinweg zu einem anderen Thema übergehen kann. Dann lesen wir in Vers 2 von der Trauer Abrahams. Auch wenn der Tod in der Bibel nicht die Bedeutung hat wie in einer gottlosen und damit hoffnungslosen Gesellschaft, so ist der Tod auch für den, der eine gewisse Hoffnung der Auferstehung hat, ein schmerzliches und zumeist erschütterndes Ereignis. Ein geliebter Mensch wird von unserer Seite gerissen, auch wenn wir wissen, dass wir ihn in einigen Jahren oder spätestens Jahrzehnten wiedersehen werden, so sind der Abschiedsschmerz, der Verlust sowie die damit verbundene Trauer doch da. Und die Bibel vergeistlicht da nicht in abgehobener Weise. Auch das ist ganz wichtig, in der richtigen Differenziertheit zu sehen. Die Bibel nimmt den Tod nicht so wichtig, geistlich. Aber den Schmerz, den der Tod Menschen zufügt, den nimmt sie mit ganzem Ernst wahr. Sie gibt den natürlichen Empfindungen des Menschen Recht und gibt ihnen auch ihr Recht. Wir sind eben Menschen aus Fleisch und Blut und nicht reine Geistwesen, schon völlig vergöttlicht. Werden wir im Weiteren noch mal sehen. Und letztlich geht es um diesen Gedanken auch beim Ringen um diese Begräbnisstätte, dass wir Menschen aus Fleisch und Blut sind. Und deshalb ganz kurz und knackig geht Abraham nun zum Wesentlichen über. Das ist in diesem Fall der Erwerb der Begräbnisstätte für Sarah. Sarah war nicht, vielleicht war er überrascht oder auch nicht, man hat es wahrscheinlich vom letzten Sonntag nicht mehr im Ohr gehabt, weiß es trotzdem einer, wo hätte eigentlich Sarah erwartungsgemäß sterben müssen? In Beersheba, denn wir hatten am letzten Sonntag gehört, dass Abraham, nachdem er mit Abimelech den Vertrag ausgehandelt hatte, sich in Beersheba niedergelassen hat, aber wir haben gehört, Sarah starb in Hebron. Das durfte ganz einfach darauf zurückzuführen sein, dass Abraham für seine großen Herden ein großes Weidegebiet benutzte. Beersheba liegt weiter im Süden. Wir sehen es da unten links. Hebron sehen wir hier. Beersheba liegt nicht nur weiter im Süden, von daher wärmer, es liegt hier eine topografisch ein bisschen vereinfachte Karte, da sehen wir Beersheba ganz rechts da unten und Hebron ganz da oben bei gut 1000 Metern Höhe. Das heißt, Hebron war sicher kühler und insbesondere in heißen Jahreszeiten deshalb angenehmer vom Klima her und vielleicht bevorzugte Sarah ganz schlicht das kühlere Hebron auf gut 1000 Metern über dem Meer, während Abraham unterwegs war und nach seinen Hirten sah. Jedenfalls kommt Abraham nun nach Hebron. Hier befindet er sich offenkundig nicht mehr im Herrschaftsbereich des Abimelech, sondern im Gebiet der Hethiter. Abraham wendet sich demütig bittend an die Herren dieser Gegend. Es ist schon auch wichtig, auch in der heutigen Zeit, wie Abraham als Fremder auftritt in einem Land, in dem er als Gast geduldet ist. Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch. Für Fremdling steht im Hebräischen das Wort Ger, das in der Septuaginta häufig mit Proselyt wiedergegeben wird. Wir sehen, dass der Begriff allerdings eine breite Bedeutung hat. Ger, hier gibt die Septuaginta ihn wieder mit Paroikos, das ist der Nachbar ohne Bürgerrecht. Also nicht der integrierte Fremde, sondern der friedlich nebenan Lebende, der aber nicht wirklich integriert ist, konnte auch gar nicht sein. Abraham kann sich ja nicht voll ins Volk der Heiden einfügen. Das geht schon um seines Glaubens willen nicht. Aber, und das bringt dieser Ausdruck, dieser Begriff zum Ausdruck, er lebt schon seit gut 60 Jahren friedlich an ihrer Seite. Auch der zweite Begriff, den die Elberfelder mit Beisasse wiedergibt, geht genau in diese Bedeutung. Obwohl Abraham seit Jahrzehnten als reicher und mächtiger Mann unter ihnen wohnt, tritt er nicht fordernd sondern als demütiger Bittsteller auf. Er bittet um eine Erbbegräbnisstätte. Auch die Hethiter reagieren mit höflicher Ehrfurcht. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Dass Gott mit Abraham ist, ist ihnen nicht verborgen geblieben. Sie haben gewiss eine ehrfürchtige Scheu vor diesem Mann, den Gott so sichtbar gesegnet hat und in ihrer Mitte oder an ihrer Seite auch immer reicher und mächtiger hat werden lassen. Sie bieten sofort an, Sarah in ihrem auserlesensten Grab beisetzen zu lassen. Der Hintergrund ist natürlich, da spürt man so ein bisschen den Interessenskonflikt. Die Hethiter wollen Abraham kein wirkliches Land abgeben. Und Abraham will ein Land. Abraham geht deshalb auf diesen Vorschlag nicht ein. Er will seine Frau nicht ins Grab der Fremden legen, sei dieses noch so prächtig ausgestattet. Er verneigt sich vor dem Volk des Landes, vor denen also denen dieses Land gehört. Er tritt weiter mit großer Bescheidenheit auf, zugleich aber auch mit unverkennbarer Zielstrebigkeit. Er bittet sie, bei einem der ihren durch Fürsprache einzulegen. Ephron, der Sohn Soars, besitzt die Höhle Machpelah. Die Höhle mit dem dazugehörenden Gelände will Abraham kaufen, um Sarah zu bestatten. Wenn alles in einem Ablauf vonstatten ging, wir wissen nicht, ob hier mehrere Szenen zusammen gezeigt sind, ob da dazwischen Tag Pause lag, wo die sich dann wieder neu versammelt haben, aber wenn alles in einem Ablauf vonstatten ging, dann waren alle von Anfang an im Tor der Stadt Hebron zusammengekommen. Wir kriegen das in der Bibel immer wieder mit, im Tor der Stadt tagt der Rat. Auch der besagte Ephron ist anwesend, er ergreift nun das Wort und weist das Kaufangebot Abrahams freundlich zurück. Ich schenk's dir. Wieder verneigt sich Abraham und bleibt dabei, dass er die Höhle kaufen will. Warum? Warum will er kaufen und sich nicht schenken lassen? Zunächst sehen wir in dem ganzen Vorgang die Bedeutung einer ordentlichen Bestattung. Selbstverständlich ist das in der Bibel eine Erdbestattung, verbunden mit der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Dass die Menschen im Unterschied zu den Tieren ihre Toten bestatten, hat immer mit dieser Auferstehungshoffnung zu tun und unterscheidet eben den Menschen fundamental vom Tier. Vor allem die Grabbeigaben lassen keinen Zweifel daran aufkommen. Sie dienen ja offenkundig dazu, dem Toten etwas mitzugeben, damit er in der jenseitigen Welt nicht mit leeren Händen ankommt. Weit darüber hinaus aber geht es Abraham um noch was ganz anderes. Predigtthema: Abraham gräbt sich in der Verheißung Gottes ein. Abraham lebt nun seit gut 60 Jahren im Land der Verheißung. Aber er besitzt noch keinen Krümel Boden davon. Und er weiß, dass seine Nachkommen, wir haben es in der Lesung Apostelgeschichte 7, 1 bis 8 gehört, erstmal für rund 400 Jahre weg müssen in ein fremdes Land. Erst danach, in weit über 400 Jahren, werden sie dieses verheißene Land in Besitz nehmen. Gott hat es ihm ausdrücklich so gesagt und offenbart. Jetzt sagt Abraham aber nicht, wer weiß schon, was in 400 Jahren ist. Und liebe Geschwister, es ist zutiefst beeindruckend, dass Abraham das nicht sagt. Wir haben es gerade vorher noch gesprochen, 400 Jahre von 1600 bis 2000. Und zwar noch länger. Es ist eine für Menschen nicht mehr überschaubare Zeit. Und trotzdem rechnet Abraham fest mit der Erfüllung der Verheißung Gottes auch für einen in keiner Weise mehr überschaubaren Zeitraum hinweg. Denn Abraham weiß, was in 400 Jahren geschehen wird. Seine Nachkommen werden zurückkommen und dieses Land in Besitz nehmen. Genauso wie es Gott zugesagt hat. Und wir sehen ja auch im Volk der Juden dieses Vertrauen. Da sind nicht alle gleich gläubig oder ungläubig. Ich dachte aber bei der Vorbereitung sofort an die Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Er wird sie am Ende der Zeit zurückbringen Und ich weise ja gelegentlich darauf hin, im Vertrauen auf diese Verheißung, wo es über 2000 Jahre fast gedauert hat, haben gläubige Juden Jahr um Jahr ihr Passahfest beendet mit dem Gruß nächstes Jahr in Jerusalem. Über einen unüberschaubar langen Zeitraum hinweg haben sie selbstverständlich an der Verheißung Gottes festgehalten, denn Gott steht zu seinem Wort. Und genauso ist es auch für Abraham glasklar. Gott wird auch über einen Zeitraum von mehr als 400 Jahren hinweg sein Wort wahrmachen. Und so gräbt er sich in dieser Verheißung Gottes ein. Im Blick darauf hatte er zuvor ganz in der Nähe hier auf dem Gebiet des Amoriters Mamre Bäume gepflanzt. Wir sehen da nebenbei, dass das Gebiet um Hebron offenbar Grenzland war. Was begegnet den Hethitern als den Herren Hebrons, aber Mamre dicht daneben wird vom Amoriter Mamre bewohnt und nicht weit im Süden sind die Philister. Also quasi so eine Art Dreiländereck hier beieinander. Aber auch diese Bäume standen eben auf fremdem Grund und Boden. Wir hatten gehört, dass Abraham einen Brunnen gegraben hatte auf dem Gebiet des Abimelech letzten Sonntag. Das Nutzungsrecht dafür hat er sich mit Schafen erworben. Aber auch dieser Brunnen steht auf fremdem Grund und Boden. Er gehört ihm nicht. Er darf ihn nutzen. Und jetzt will Abraham als Angeld der Verheißung eigenen Grund und Boden erwerben. Die notwendige Bestattung Sarahs ist dafür der geeignete Anlass. Und deshalb will er sich aber die Grabstätte für Sarah rechtmäßig erwerben und nicht schenken lassen. Denn ein Geschenk ist ein Gnadenakt. Und sowas kann man auch später irgendwann mal wieder leicht in Zweifel ziehen. Ja? Aber ein Kauf ist eine rechtsverbindliche Angelegenheit. Und das merkt man, wie gesagt, falls ihr es zu Hause nochmal lesen wollt, dann merkt ihr, wie fast in jedem Satz die Rechtsverbindlichkeit und Öffentlichkeit dieses Vorgangs durchschimmert. Warum ist Abraham da so wichtig, dass er dieses Land besitzt als sein eigen? Es sind auf diesem langen Weg der Verheißung äußere sichtbare Zeichen der Erfüllung, wenn sie auch noch so klein sind. In der Nachfolge Jesu leben wir zwar vorrangig im Glauben und nicht im Schauen. Das wird aber im evangelischen und ganz besonders im kalvinistischen und brüdergemeindlichen Bereich, gestattet, dass ich das so sage, oftmals maßlos übertrieben. Es gibt immer eine gesunde Handhabung biblischer Tatsachen und es gibt auch ein ungutes Übertreiben bestimmter Dinge. Neulich hatten wir übers Internet eine kurze, beispielhafte Diskussion ums Turiner Grabtuch. Da fiel mir das so richtig auf. Ein Bruder hatte mich per Mail angefragt, wie ich das mit der Echtheit dieses Tuches sehe. Sofort kamen von weiteren Brüdern, soweit ich sehe, alle oder vorwiegend aus dem brüdergemeindlichen Raum, scharfe Ablehnungen gegenüber diesem Thema. Unvermeidlich war diese Ablehnung über die Echtheit des Turiner Grabtuchs auch nur zu diskutieren, sofort verbunden mit dem Hinweis, dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich ein bisschen traurig und entsetzten Kopf geschüttelt. Es stimmt schon, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Aber so einfach ist doch auch wieder nicht. Ich verweise dazu gern auf Taufe und Abendmahl. Weil Gott uns Menschen im ganzen Ernst, und das müssen wir ernst nehmen, weil Gott uns aus Fleisch und Blut geschaffen hat, deshalb sollen und dürfen wir auch fühlen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Auch unsere irdischen Sinne dürfen davon immer wieder was erleben. Sehen, fühlen. Wir brauchen eben auch immer wieder die Stärkung des Glaubens durch äußere Bestätigungen. Und Gott selbst gibt sie uns, eben etwa in Taufe und Abendmahl, durch die sichtbaren, spürbaren Elemente von Taufe, vom Wasser in der Taufe und Brot und Wein im Abendmahl. Ich habe den Bruder in der Diskussion auch darauf hingewiesen, wer die Frage nach der Historizität, nach der Geschichtlichkeit des Turiner Grabtuchs sofort als ungeistlich an sich abtut, der müsste in ganzer Entschiedenheit genauso die Arbeit von Wort und Wissen grundsätzlich als ungeistlich zurückweisen. Denn auch da geht es in dieser Arbeit um die Frage nach der naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Zuverlässigkeit der Bibel. Der durfte niemals einen Werner Gitt zu einem Vortrag einladen beispielsweise. Denn auch da werden historische Zeugnisse für die biblischen Berichte gesucht. Es ist manchmal geradezu kindisch, wie manche Brüder bei solchen Themen sofort das Kind mit dem Bad ausschütten und vor lauter Eifer gegen den römisch-katholischen Reliquienkult einen historischen Zeugen nicht mehr als solchen wahrnehmen und gelten lassen können. Ich denke, das wird der Punkt sein, weil das Turiner Grabtuch von der römischen Kirche als Reliquie verehrt wird, reagieren die Brüder sofort hysterisch über. Diese Brüder durften niemals nach Israel fliegen. Warum sollten sie die Orte schauen, an denen Jesus einst gewirkt hat, wenn vom Schauen doch so eine große geistliche Gefahr ausgeht? Sie haben doch ihre Bibel. Die mögen sie zu Hause lesen und sich vom Wasser des Jordan, der Geburtskirche in Bethlehem, dem Jerusalemer Tempelberg von Kapernaum und Nazareth aber bitte möglichst fernhalten. Ob ich schließlich in der Grabeskirche in Jerusalem vor dem Ort stehe, an dem Jesus gekreuzigt und begraben wurde, oder vor dem Turiner Grabtuch, in das der Gekreuzigte hineingelegt wurde, höchstwahrscheinlich, das ist Jacke wie Hose. Lange Rede, kurzer Sinn, deshalb führe ich es aus. Wir dürfen auch schauen. Das Schauen ist an sich geistlich nicht verwerflich. Wir dürfen darum bitten, wir tun es doch eigentlich täglich. Wenn wir krank sind, beten wir, dass Gott uns gesund macht. Da geht es doch auch ums Schauen. Ansonsten könnten wir uns doch in der Krankheit genauso sagen, ob es uns jetzt schlecht geht oder nicht, betrifft unsere persönliche Beziehung zu Jesus ja gar nicht. Eigentlich alles die gleiche Ebene. Nur dürfen wir unseren Glauben nicht vom Schauen abhängig machen. Darum geht es. Ob das Turiner Grabtuch jetzt wirklich echt ist, wenn es echt ist, ist ein schöner historischer Zeuge für die Bibel. Wenn es unecht ist, ist halt kein Zeuge für die Bibel. Punkt, das war's. Gibt andere Zeugen genug. Wir dürfen unseren Glauben nicht vom Schauen abhängig machen, wie in der Krankheit auch. Es ist eine tolle Sache, wenn wir beten und der Herr macht uns wieder gesund. Aber wenn der Herr uns nicht gesund macht und wir nicht schauen die Heilung, dann dürfen wir unseren Glauben davon nicht abhängig machen. Das geschieht leider allzu oft, vielleicht weniger durch das Turiner Grabtuch als durch nicht geheilte Krankheit. Und dieses Schauen, das wünscht sich Abraham hier nun einmal von ganzem Herzen. Endlich auf seine alten Tage will er das erste Stückchen vom verheißenen Land wirklich sein eigen nennen. Er will seinen Fuß draufsetzen, er will die Erde in seine Hände nehmen und fühlen und sagen können, das gehört mir, wirklich gehört es jetzt mir. Das ist der erste Teil des Landes, das Gott mir verheißen hat. Das ist jetzt wirklich mein. In diesem Stückchen Erde, wo das sagen kann, mein, da will er Sarah begraben. Und der Tod Sarahs bietet ihm natürlich eine gute Gelegenheit, denn da kann er an das Mitgefühl seiner Nachbarn appellieren. Mit seinem wiederholt demütigen, aber ebenso konsequenten Beharren auf dem Erwerb des Grundstücks lässt Abraham den Hethitern moralisch kaum eine andere Möglichkeit, als ihm den Ort des Begräbnisses abzutreten. Also man kann schon sagen, ich denke das so, dass Abraham die schon ein bisschen emotional und ethisch unter Druck gesetzt hat, weil das war ein wichtiger Anlass, da konnten die eigentlich schlecht Nein sagen. Der Preis ist Nebensache. Ephron sagt zu Abraham, ein Land von 400 Schekel, was ist das zwischen mir und dir? Ein Schekel hatte etwa 12 Gramm. Der Silberdenar zur Zeit Jesu enthielt nur rund 4 Gramm. Ein Schekel ist also das Dreifache des Denar. 400 Schekel Silber dürften also etwa dem dreifachen Tageslohn eines Tagelöhners, also Jahreslohn eines Tagelöhners, entsprochen haben. Was ist das zwischen dir und mir? Für einen reichen Mann wie Abraham ist das nicht mehr als der Griff in die Portokasse. Und Ephron ist fast schon peinlich, Abraham wegen dieser Lappalie zum Öffnen der Portokasse zu bemühen. Die Gesamtmenge Silber, die Abraham für die Höhle Machpelah zu bezahlen hatte, war 4,8 Kilo. Das waren damals noch keine geprägten Münzen. Die entstanden nach derzeitiger Kenntnis wohl erst im Lauf des ersten Jahrtausends vor Christus. Aber Silber, interessant und wichtig, war längst gängiges und anerkanntes Zahlungsmittel. Man wog aus verschiedenen Stücken Silber das ausgehandelte Gewicht ab. Vers 16 gibt uns dazu eine sehr genaue Angabe. Und Abraham wog dem Ephron das Silber dar, wie es beim Händler üblich ist. Was hier geschieht, sagt uns also Gottes Wort, war der ganz übliche Weg des damaligen Handels. Silber war die gängige Währung, ohne Prägung, einfach seinem Gewicht nach. Das sollten wir uns auch heute wieder zu Herzen nehmen. Wir können auch fürs tägliche Leben aus der Bibel manches lernen. Edelmetall bzw. Münzen aus Edelmetall haben ihren Wert in sich. Ich habe mal einen 50-Euro-Schein mitgebracht. Was ist das hier wert, liebe Geschwister? Wir sind geneigt zu sagen 50 Euro. Ihr habt an der Frage vielleicht schon gemerkt, dass die Antwort nicht so einfach ist. Das Stück Papier ist an sich gar nichts wert. Es ist ein Stück Papier auf der Grundlage von Baumwollfasern. Der Wert dieses Papiers an sich ist praktisch null. Sein Wert besteht einzig und allein in der Hoffnung, dass, wenn alles gut geht, wir uns für dieses Stück Papier etwas wirklich Wertvolles kaufen können. Wir sehen hier, ich habe mal in meinen alten Schätzen gegraben und eingescannt, eine Reichsbanknote von 1910. Falls ihr es vom Platz aus lesen könnt, in einem Nennwert von 20 Mark. Das war 1910 durchaus schon eine gute Menge Geld. Aber worin besteht der Wert dieses Geldes, dieses Stück Papiers? Das ist die spannende Frage. Interessanterweise steht das da ehrlicherweise noch drauf. Das steht da noch drauf. Weil es vielleicht die wenigsten vom Platz aus lesen können, habe ich es vergrößert. Da steht 20 Mark, also der Nennwert dieser Banknote, zahlt die Reichshauptkasse in Berlin ohne Legitimationsprüfung dem Einlieferer dieser Banknote. Liebe Geschwister, liebe Gäste, da kommt möglicherweise eine Frage bei uns auf. Ich wiederhole den Satz. 20 Mark zahlt die Reichshauptkasse in Berlin ohne Legitimationsprüfung dem Einlieferer dieser Banknote. Wenn man für dieses Papier 20 Mark bekommen kann von der Reichshauptkasse in Berlin, dann heißt das im Umkehrschluss, dieses Papier sind keine 20 Mark. Sonst könnte man die ja nicht dafür bekommen. Das wäre ein sinnloser Tausch Gleiches gegen Gleiches. Es ist lediglich ein Optionspapier. Für dieses wertlose Stück Papier echte 20 Mark zu bekommen. An was bei den echten 20 Mark tatsächlich gedacht gewesen sein dürfte, sehen wir hier. Da haben wir 20 Goldmark aus der damaligen Zeit. So ein 20 Goldmark Stück hatte einen Goldgehalt von 7,16 Gramm. Das ist etwa der fünfte Teil einer heutigen Goldunze. Die kostet 1145 Euro dieser Tage. Geteilt durch 5 ergibt es einen Wert von 230 Euro. Das heißt, diese 20 Goldmark von damals, die haben ihren Wert von 20 Mark nicht nur erhalten, die haben ihn gut verzehnfacht. Papiergeld? Leider muss ich sagen, wir gucken da drauf, dieser Hinweis, dass man dafür was kriegt, steht auf dem heutigen Papier nicht mehr drauf. Heute tut man dreist so, als hätte ein an sich völlig wertloser Papierschnipsel in sich einen tatsächlichen Wert von 20 oder 50 Euro. Es ist Lüge, es ist Täuschung. Was das über den tatsächlichen Wert des Euro überhaupt aussagt, wenn auf diesem Papier steht, das seien 50 Euro, darüber will ich hier nicht spekulieren. Fakt ist, was wir mit solchen Papierschnipseln in den Händen halten, das ist kein Geld. Das ist die Fiktion von Geld. Also eine Vorstellung, nicht selten eine wahnhafte Vorstellung von Geld. Dass dieses Papier an sich keinen Wert hat, sehen wir schon allein an der fortlaufenden Inflation. Durch die Inflation verliert das Geld fortlaufend an Wert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, wie da gewirtschaftet wird. Allein durch den Teuro, Umstellung von Mark auf Euro, dürfte das Bargeldvermögen oder das Kapitalvermögen des Deutschen um ein Drittel beraubt worden sein. Und der Geldwert der Reale hat um 30% gefühlt, würde ich mal schätzen, verloren. Wenn es erst zur Hyperinflation kommen sollte, kann der Wert dieses Papiers von heute auf morgen auf seinen Brennwert zusammenschrumpfen. Wie schnell sich die Fiktion von Papiergeld in das auflösen kann, was sie wirklich ist, mussten unsere Altvorderen vor knapp 100 Jahren auf höchst dramatische Weise erleben. Und nicht wenige Fachleute erwarten, dass uns ein ähnliches Erlebnis zeitnah bevorsteht. Ab 1923 bewegte sich der Wert des sogenannten Geldes im freien Fall. Ich habe zu Hause noch ein paar von diesen Papieren, ihr seht, das obere, August 23, da kam man noch mit 5 Millionen Mark irgendwie hin. Aber schon 2 Monate später, das untere, Oktober 23, brauchte man 100 Millionen Mark Scheine. Immerhin hat man diese Scheine damals noch extra gedruckt. Man wollte die Fiktion so lange wie möglich aufrechterhalten. Dabei wird sie auf dem unteren der beiden Scheine schon in erfreulicher Offenheit benannt. Ich habe auch das mal noch abgedruckt. Ist wichtig, auch für unser Leben, dass wir ein bisschen davon begreifen. Da steht unten drauf, dieser Geldschein wird vom Volksstaat Hessen von den öffentlichen Kassen in Zahlung genommen, wird von der Hessischen Landesbank eingelöst, soweit so gut, jetzt kommt's, und verliert seine Gültigkeit mit dem Tag, der in der Darmstädter Zeitung öffentlich bekannt gegeben wird. Das sagt alles über den realen Wert dieses Papiers. Es wird ehrlich, immerhin, es wird damals, vor 90 Jahren, noch ehrlich und öffentlich bekannt gegeben. Dieser Schein ist reines Fantasiegeld. Und die Fantasie platzt wie eine Seifenblase an dem Tag, an dem das Ende der Fantastereien in der Darmstädter Zeitung bekannt gegeben wird. Dann lösen sich 100 Millionen in nichts auf, durch einen schlichten Zeitungshinweis. Ab dann wird der Wert dieses Papierschnipsels amtlicherseits auf das reduziert, was ihm seit jeher innewohnt, nämlich nichts. Zum Teil wurden Scheine mit dem astronomischen Wert von 100 Billionen gedruckt, aber der freie Fall des Geldes, des sogenannten, hatte eine solche Geschwindigkeit erreicht, dass man selbst mit dem Drucken von Billionenscheinen nicht mehr nachkam. Zum Teil nahm man einfach zur Hand, was man gerade hatte, wie hier einen alten 1000-Markschein vom Dezember 22. Und stempelte flugs eine Milliarde drauf. Ein interessantes Zeitzeugnis der Hyperinflation. 1922 hatte dieser Schein noch hoffnungsvoll als 1000-Markschein das Licht der Welt erblickt. Ein Jahr später hatte es durch einen schlichten Stempel auf das Millionenfache seines Nennwerts gebracht. So schnell kann man reich oder eher arm werden. Denn umgekehrt heißt es ja nichts weniger, als dass eine Inflation ums Millionenfache stattgefunden hat, de facto eine Auflösung des Papiergeldwerts ins Nichts. Soweit mir Altvorderer in meinem Geburtsdorf berichtet haben, verkaufte damals ein Schäfer eine Herde Schafe, wahrscheinlich war es vertraglich abgemacht, er musste. Er bekam dafür einen Rucksack voller Geld, wahrscheinlich voll mit Milliarden und Billionen Markscheinen. Als er einen halben Marschtag später zu Hause ankam, war der Wert des Papiergeldrucksacks so weit gesunken, dass er ihn verärgert in den Straßengraben warf. Nichts mehr übrig. Der eine hatte eine Herde Schafe, der andere nichts. Ich erwähne das deshalb, liebe Geschwister, weil wir gut daran tun, die Botschaft der Bibel auch in diesen Dingen ernst zu nehmen. Wo reelle Geschäfte getätigt werden, da wird mit reellen Werten gehandelt, nicht mit Fiktionen. Und selbst der, der ganz wenig hat, tut gut daran, von dem Wenigen wenigstens etwas in reellen Werten anzulegen, anstatt in Fiktionen. Logischerweise, je mehr, desto besser. Nur ein kleiner biblischer und seelsorgerlicher Rat am Rande dieser Predigt. Ich bin der Meinung, auch wenn zur Seelsorge vorrangig das Bemühen um das Seelenheil der Geschwister gehört, gehört im weiteren Rahmen zur Seelsorge auch das Bemühen um das äußere Leben der Geschwister, ihnen da auch biblisch mit Rat zur Seite zu stehen. Immerhin ist 1. Mose 23 eines der ältesten Zeugnisse für Edelmetall als echtes Geld und Zahlungsmittel. Mit echtem Geld also, mit 400 Silberschekeln, gräbt sich Abraham ein in die Verheißungen Gottes. Das Thema Abraham gräbt sich ein, drängte sich mal auf, als bei einem Stück Land, das er erwirbt, ja um eine Höhle geht. Eine Höhle ist eingegraben in der Erde. Sie sitzt nicht oberflächlich drauf, sie kann nicht vom Winde verweht werden, nicht mal von einem Hurricane Irma. So ist der Kauf dieser Höhle für Abraham eine feste und tiefe Verankerung im verheißenen Land und in den Verheißungen Gottes selber. Und so dürfen auch wir, liebe Geschwister, uns in den Verheißungen Gottes eingraben. Welche praktischen täglichen Hilfen uns da zur Verfügung stehen, muss jeder für sich selber sehen. Auch wir dürfen felsenfest darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und auch wir dürfen Gott bitten, dass er uns zum Glauben auch immer wieder das eine oder andere Mal zum Schauen gibt. Amen.